Was haltet ihr von Druck? Manchmal ist Druck gut, um aus Kohle Diamanten zu machen, stimmt? Aber wahrscheinlich nicht immer gut, oder? Manche Leute laufen erst zur Hochform auf unter Druck. Es gibt Situationen, da lebe ich das ähnlich. Erst wenn es richtig eng wird, dann kommt auch etwas heraus. Aber es gibt auch Situationen, wo es vielleicht nicht so angebracht ist. Was haltet ihr davon? Von geistlichem Druck? Okay, ich will euch nicht auf die Folter spannen. Es ist eine kleine Fortsetzung jetzt, nicht so lange wie letzte Woche, aber Schnitt von dem, was wir letzte Woche schon gehört haben. Es ist eine eher seelsorgerliche Botschaft für solche, die müde sind, die unter Druck leiden, vor allen Dingen auch unter geistlichem Druck. Und die spüren, dass dieser Druck nichts Gutes bewirkt, sondern sie eher mehr und mehr irgendwo hindriften, wo sie gar nicht wollen. Letzte Woche ging es um das Thema, in welcher Zeit leben wir eigentlich? Und wir haben gehört, wir leben in der Zeit zwischen Himmelfahrt Jesu und seiner Wiederkunft. Und dass das die Zeit ist, in der alle Christen seit der ersten Gemeinde gelebt haben. Die ersten drei Jahrhunderte, die Gemeinde dieser Zeit hat darin gelebt. Die Gemeinde des Mittelalters hat darin gelebt. Die Gemeinde der Neuzeit und der Moderne und der Postmoderne. Alle Christen haben in dieser Zeit gelebt, bisher. In dieser Zeit zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft. Wir haben gehört, dass diese Zeit eine Zwischenzeit ist, zwar zwischen schon jetzt und noch nicht. Könnt ihr euch erinnern? Schon jetzt haben wir das volle Evangelium und wir sind erlöst. Aber noch nicht ist alles in seiner Vollkommenheit sichtbar. Vieles geschieht zeichenhaft, wo Gott Dinge tut. Aber die letztendliche Verwirklichung kommt erst, wenn Jesus wiederkommt, wenn die Zeit anbricht, wo Gott jede Träne abwischen wird. Und dann wird es kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei mehr geben. Und dass wir als Christen auch aufgefordert sind, erlöst zu leben, wenn wir nicht alles sehen, was verheißen ist, ist für manche eine Herausforderung, für manche eine Erlösung. Okay. Und heute möchte ich noch einen kleinen Schritt weitergehen mit dem Thema zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Oder, ich habe dem Ganzen auch noch einen Untertitel gegeben, der Druck, erfolgreich sein zu müssen. Okay. Ich werde heute versuchen, mich ganz eng an meinem Text zu halten, den ich mir hier notiert habe. Diesmal, ich kam erst gestern Abend dazu und habe mir einiges aufgeschrieben und ich möchte nicht abschweifen. Ich möchte, dass alles so weit wie möglich rüberkommt, was mir dazu wichtig geworden ist und wo ich glaube, dass das einige von uns ganz dringend hören müssen. David Wilkerson hat einmal geschrieben, du tust zu wenig. Oder schlimmer noch, du tust zu wenig für Gott. Mit diesem Gedanken kamen Gefühle von Einsamkeit und auch Gefühle von Versagen, Versagensgefühle, Empfindungen. Und alles das hat ihm schwer zu schaffen gemacht. Ich denke, das ist etwas, was nicht wenige Christen auch immer wieder einmal erleben in gewissen Phasen ihres Christseins, weil es läuft nicht immer so geradlinig, es geht nicht immer steil bergauf und immer gehen Himmel und der Himmel hat sich schon verwirklicht, sondern wir gehen alle durch Dinge hindurch, die auch mit bestimmten Dingen verbunden sind. Ich habe letzte Woche auch erwähnt, dass ich überzeugt bin, Lehre nicht mehr nur von der Gemeinde ausgeht, sondern weil es eine Unzahl von Büchern und Lehren heute gibt, wo sich jeder herausholen kann, was ihm neigungsmäßig gefällt und wo er, was eben seinen Geschmack auch persönlich irgendwo trifft. Und von daher ist eine Gemeinde heute nicht mehr geradlinig in der Einheit der Lehre, sondern es ist ziemlich viel Verschiedenes an Lehre in einer Gemeinde vorhanden und es ist heute sehr, sehr schwer, eine Gemeinde in Einheit von Lehre zu führen, wo es so viele Dinge gibt, die zum Teil in krassen Widersprüchen stehen. Aber wir haben alle viel gelesen. Es gibt eine ganze Anzahl Bücher oder Sprecher, Prediger, Leute, die heute nur, lasst es mich mal so ausdrücken, positive Botschaften bringen. Positiv. Positiv in dem Sinn, wonach das Leben des Christen aus lauter Wundern besteht, jedes Gebet eigentlich sofort erhört werden müsste und Erhörung findet und jeder fühlt sich wohl, hat ein gutes Leben und die Welt ist einfach rosig und sonnig und heil. Wenn es bei dir nicht so ist, dann hast du wahrscheinlich ein Glaubensproblem, weil sich diese Dinge nicht so verwirklicht haben in deinem Leben. Aber dieser Anspruch, der ist zunächst einmal da. Und dieser Anspruch allein löst schon einiges aus. Aber leider muss man sagen, wenn wir in das Leben von aufrichtigen Christen hineinschauen, die nicht nur jetzt einige Wochen und Monate Christen sind, sondern über viele, viele Jahre versuchen, ernsthaft mit Gott zu gehen, sieht man häufig dennoch etwas anderes. Diese Dinge haben sich nicht automatisch verwirklicht. Und ich glaube, dass sich diese Dinge auch nicht durch eine solche einseitige Theologie, durch das Bekenntnis dieser Dinge oder was man auch immer tun mag, auflöst. Oder es hat sich nicht aufgelöst. Warum nicht? Gut, dann hier sind wir wieder an dem Punkt, es wird zu wenig geglaubt, es wird zu wenig gebetet, es wird zu wenig getan. Das glaube ich nicht. Ich glaube, der Grund liegt darin, dass das nicht die ganze Wahrheit ist. Dass die Wahrheit breiter ist, dass es eine Vorder- und eine Rückseite der Medaille gibt. Auch das haben wir schon kurz angeschaut. Und dass diese Dinge nicht einfach auflösbar sind durch eine extrem positive Theologie, die wir dann versuchen zu verwirklichen. Und wo wir alles daran setzen, dass diese Dinge endlich kommen, weil wir Mühe haben, Dinge hinzunehmen und stehen zu lassen, die in unserem Leben nicht so positiv ausschauen. Ich bin mir sicher, nach 30 Jahren Christsein und einer, der diese ganzen Dinge auch miterlebt und mitgemacht hat, innerhalb von 30 Jahren, wo sie sich schon mehrere Male wiederholen und wieder als nicht richtig erweisen zum Teil, dass hier ein Punkt einfach ist, wo man auch mal klar drüber reden muss, im Rahmen einer Gemeinde. Und das möchte ich tun, auch wenn ich mich vielleicht für einige damit oute. Wie geht's dir eigentlich damit? Überleg mal, hast du das auch schon erlebt, dass die Anforderungen, die geistlichen Anforderungen, die man so an dich stellt, oder die du dir wahrscheinlich selber stellst, bei allem Bemühen, es auch recht zu machen, Gott zu gefallen, es richtig zu machen und die Dinge recht zu tun, dass es doch häufig ein gewisses Gefühl hinterlässt, ich tue nicht genug, dass das trotzdem da ist. Oder ich tue nicht genug für Gott. Und du findest auch einen Grund, der das scheinbar bestätigt, denn die Ergebnisse in deinem Leben sind nicht so, wie sie sein sollten. Sie sind etwas anders. Sie müssten dann doch etwas anders ausschauen. Es müsste anders aussehen in unserem Leben. Und hierin finden wir fast eine Bestätigung dieser Dinge letztendlich. Aber damit ist die Geschichte nicht beendet. Du willst weitergehen als Christ und du steckst es einfach mal weg. Auch die Gedanken, die sich dir da diesbezüglich aufdrängen. Und du lässt dir in der Regel nichts anmerken. Du bemühst dich einfach weiter und gehst auch weiter mit der Hoffnung, irgendwann wirst du es schon schaffen, dass sich diese Dinge etablieren in deinem Leben und das Ersehnte sich einstellt, das dir dann sagt, gut gemacht, jetzt hast du es. Es geht noch weiter. Aus deiner Erfahrung dann, die du mittlerweile hast, kannst du sagen, wenn du schon eine Weile dabei gewesen bist und gewisse Dinge durchlebt hast und erfahren hast, dann kannst du sagen, dass das, wenn du an solch einem Punkt warst, wo gedacht hast, jetzt hast du es erreicht, jetzt ist gut, dass das immer nur von relativ kurzer Dauer war. Und dann fing das Ringen mehr oder weniger wieder von vorne an, ohne dass jedoch die Ergebnisse besser geworden wären, grundsätzlich. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo du die Frage stellst und du fragst dich, stimmt mit mir vielleicht irgendetwas nicht? Bei den anderen scheint es doch auch zu klappen. Zumindest so ungefähr. Weil über diese Dinge spricht man nicht. Das gilt als ungeistlich. Das gilt als Zweifel, als nicht im Glauben vorwärtsgehend. Aber es ist eine Wirklichkeit, eine Realität im Leben, die dann parallel zu dem läuft, wonach man sich ausstreckt und was man eigentlich verwirklichen möchte. So, die Frage ist, was passiert da? Was geschieht hier? Ich meine schon, hier kann man zusehends über die Jahre und Jahrzehnte etwas beobachten, was zunehmend eben auch im pfingstlich oder gerade im pfingstlich-charismatischen Kreisen zutage tritt, weil die Erwartung in geistlichen Dingen immer höher und immer höher und immer höher gelegt wird. Und das krasseste Beispiel davon ist, was zurzeit in Röhrenbach bei Helmut Bauer und seiner Wort des Glaubensbewegung geschieht, die mittlerweile sowas von abgehoben ist, dass sie jegliche Bodenhaftung verloren hat. Hier will man jetzt mit Gewalt, mit geistlichem Gehabe und frommen Formulierungen etwas erzwingen, was man ständig an hohen, extrem hohen Erwartungen geweckt hat. Und viele bleiben dabei auf der Strecke und packen das einfach nicht und nehmen Schaden. Und er hat immer damit geworben und gesagt, es ist so einfach, es ist alles so einfach, es ist ja alles so einfach, es ist alles so einfach. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Das ist etwas, wo man Leute in eine Richtung führt, weil sie sich danach sehnen, hier den Durchbruch zu erleben und etwas in ihrem Leben zu sehen, was sie bisher noch nicht wirklich haben. Und solche Lehren bieten sich dabei an, Menschen hier auch wirklich zu finden, die diese Sehnsucht in sich tragen. Natürlich, wir wollen, dass sich die Dinge so verwirklichen, selbstverständlich. So, wo der angestrebte geistliche Erfolg oder der Segen, den man sich erhofft, zu einem Erfolgszwang wird, läuft etwas schief. Hier läuft schon etwas schief und es wird zu einer Last oder zu einer beständigen Belastung, etwas zu erreichen oder etwas erreichen zu müssen, was einem gerade dadurch, weil dieser Druck auf einen ausgeübt wird oder auf einem liegt, zunehmend schwerer wird. Es wird immer schwieriger. Ich denke, gerade im Glaubensleben und in der Nachfolge und dem Anspruch, der sich scheinbar daraus ergibt, erleben Christen immer wieder auch, dass sie unter einem beunruhigenden Erfolgsdruck geraten. Ich habe noch kein Amen gehört, aber manches, okay, gut, genügt im Moment. Und so der Leistungsdruck, der in der Welt herrscht, wird dann auch im persönlichen Glaubensleben bis hinein in die Gemeinde spürbar, wobei gleichzeitig die Freude am Herrn, die Erlösung, das Evangelium, das eine gute Botschaft ist, eine frohe Botschaft und eine frohmachende Botschaft ist, wird aber dadurch immer mehr in Mitleidenschaft gezogen, weil die Dinge mehr und mehr zur Pflicht werden, zu einer Pflicht, die es zu erfüllen gilt, um den Anspruch zu genügen, den Glaube und Nachfolge dann scheinbar mit sich bringen. Und gerade in einer Gemeinschaft, die vielleicht sehr stark in diese Richtung geht, will man nicht hintanstehen, sondern man muss irgendwo dabei sein. Es müssen ja auch die Ergebnisse stimmen und nachgewiesen werden, vorgewiesen werden. So, das ganze Ding ist, der Druck, erfolgreich sein zu müssen, auch als Christ. Ich habe euch gesagt, das ist etwas Seelsorgerliches, weil ich es aus dem Seelsorgebereich sehr gut kenne, dass Christen ein ganzes Stück weit innerlich zerrissen sind. Denn da ist dieser ständige Zwiespalt zwischen Anspruch und Wirklichkeit, der sie permanent irgendwie auf Trab hält. selbst wenn äußerlich gar nicht so viel läuft, aber es scheint so viel. Es scheint so viel. Und für manche wird dann sogar ein Gottesdienstbesuch zu einer Belastung, der sie nachkommen müssen. Du, das ist ein absolutes Alarmzeichen. Das ist ein Alarmzeichen, wo man gucken muss, wo hakt es hier, wo kommt es her? Aber in diese Richtung schauen wir normalerweise nicht. Wir schauen auf die Verheißungen, die angesprochen werden, auf das, was umgesetzt werden soll, auf das, was wir gerne hätten oder was manche gerne hätten und sehen möchten. Und wir lassen uns hineinnehmen in diesen Druck, der dadurch ausgelöst wird. Der Druck, erfolgreich sein zu müssen. Nun, aber natürlich will man als Christ und als Bruder oder Schwester nicht als im Glauben zurückgeblieben gelten. Also muss man irgendwie dranbleiben und mitmachen und man versucht mitzuhalten. Dadurch löst sich aber der Druck nicht auf, sondern er wird letztlich weiter erhöht. Allerdings kommt man dann mehr und mehr in die Situation, wo man intensiver danach sucht, nach Ursachen sucht, um eine Lösung aus dem Problem und aus der Bedrängnis zu finden. Und man stellt zunächst mal doch nur fest, dass man irgendwie in einer Sackgasse ist. Denn um dabei herauszukommen, hier frei zu werden, müsste man, so sieht es jedenfalls aus, und die Geistlichen um uns her sagen das auch, müsste man mehr beten, mehr tun, mehr Bibel lesen. Wobei wir aber, wenn man es wirklich mal sachlich betrachtet, gleich wieder am Anfang wären. Es ist fast wie ein Teufelskreis und wir empfinden wieder, was wir sowieso schon empfunden haben, du tust zu wenig. Du betest zu wenig. Es wird nicht genug geglaubt. Es wird nicht genug getan. Ich bin überzeugt, ihr Lieben, dass diese überzogene Haltung, etwas erreichen zu wollen, geradezu ein Hindernis ist, die Dinge zu erreichen und eine Gemeinde, einen Christen oder eine ganze Bewegung regelrecht auslaugen kann, weil sie die Freude an Gott verlieren, weil sie gar nicht mehr wissen und wertschätzen, was ihnen geschenkt ist und sich in diesen Dingen bewegen, sondern weil es immer zu wenig ist. So, und das Ganze findet wiederum Bestätigung, denn die Ergebnisse sprechen für sich. Und dabei fallen uns dann natürlich auch so Bibelstellen ein, die uns fast noch mehr in Bedrängnis bringen, wie Lukas 14, Vers 27, wo es heißt, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Und gerade das scheint doch irgendwie doch sehr schwer zu sein. Auf jeden Fall viel schwerer, als wir das erwartet hätten und wie es uns immer gesagt wird. Es ist alles so leicht, es ist alles so einfach. Ihr Lieben, das Kreuz, und das ist mein Punkt heute Morgen, hat es in sich. Das Kreuz hat es in sich. Aber es ist gut, es ist gut. Und dann beten wir, Herr, aber ich will doch dein Jünger sein, ich will dir doch nachfolgen, ich will doch nicht zurückbleiben, sondern ich bin doch dein Jünger. Ja, wir suchen dann natürlich auch die Hilfe irgendwo und wir reißen uns erneut zusammen, um weiterzugehen und sagen wir dann dem Herrn auch, okay, ich will es einfach weiter versuchen und irgendwie werde ich es halt schon schaffen, irgendwann, dass es gut ist und dass dann irgendwann auch die Ergebnisse stimmen und wir bemühen uns. Das ist der Punkt, ein ganz wichtiger Punkt, den es gilt zu erkennen. Wo stehen wir hier überhaupt? Wie ist es mit dem Kreuz? Wo kommt das Kreuz eigentlich vor in unserem Leben? Ich meine, Kreuz ist Kreuz. Bedeutet Kreuz, dass wir einfach auf ein paar Dinge verzichten, wenn wir Jesus nachfolgen wollen? Ist das das Kreuz? Nein. Das ist nicht das Kreuz. Das Kreuz tut ganz andere Dinge und bewirkt völlig andere Dinge in unserem Leben. Es geht nicht darum, vielleicht sogar, ohne dass uns Gott es geben muss, weil wir disziplinierte Leute sind, auf irgendetwas zu verzichten. Das ist nicht etwas, was Gott getan hat. Das ist etwas, was du dann selbst getan hast. Ja, es ist auch okay, ich will das nicht herunternehmen. Ich möchte nur etwas deutlich machen, dadurch auch polarisieren, das ist ganz klar. Aber wo kommt das Kreuz tatsächlich vor in unserem Leben und wie wirkt es? Wie wirkt es sich aus? Erstens, das Kreuz ist nicht eine Last, die man einfach so herumschleppt und meint, man kann das tragen. Vielleicht für solche, die stark genug sind, die geistlich genug sind, die einfach genug haben, um dieser Anforderung auch Herr zu werden und die hochgesteckten Ziele zu erreichen. Es gibt ja Leute scheinbar, die können das. Aber viele sagen, ich habe Mühe. Zweitens. Das Kreuz ist nicht etwas, das mit der rechten Einstellung einfach bewältigt werden kann, mit dem man fertig wird, sondern ganz im Gegenteil. Das Kreuz ist etwas, das dazu da ist, um mit uns fertig zu werden. Das ist ein vollkommen anderer Ansatz, der aber in dieser Theologie nicht vorkommt. Aber das Kreuz ist und bleibt zentral. Das Kreuz ist drittens etwas, das die Wahrheit sichtbar macht. Und diejenigen, die es tragen, jetzt kommt's, ihr Lieben, an ihr Ende bringt. An ihr Ende bringt. Dafür ist das Kreuz da. Nicht damit wir durch das Kreuz tragen beweisen, wie fähig wir sind, das Kreuz zu tragen. Dass wir stark genug sind und diszipliniert genug und klar genug und geistlich genug, dass wir würdig sind und fähig sind und geistlich sind und Christen genug, das Kreuz zu tragen. Der Zweck des Kreuzes ist nicht herauszufinden, ob wir stark genug sind, das Kreuz zu tragen. Oder ob es uns stärker macht, damit es uns vielleicht stärker macht, damit wir es immer leichter tragen können, dieses Kreuz. Sondern es geht darum, uns dahin zu bringen, dass wir endlich ehrlich werden und zuzugeben, dass wir es gar nicht tragen können. Schau mal, ich weiß, dass das wie Heresie klingt. Als Jesus das Kreuz nahm, war das keine glorreiche Erfahrung für ihn, die gezeigt hätte, wie stark er ist, sondern es offenbarte ganz im Gegenteil das Ende seiner Kraft und wie er unter dem Kreuz, unter dieser Last zusammenbricht. Stimmt? Er war unfähig, das Kreuz zu tragen. Er war unfähig, die Last noch einmal aufzunehmen und auch nur einen Schritt mit dem Kreuz weiterzugehen. Ich bin allerdings überzeugt, dass hier Einpeitscher waren. Er wurde ja bewacht und begleitet, dass hier Leute waren, die ihn angefeuert haben. Reiß dich zusammen! Stell dich nicht so an! Du wirst doch das Kreuz tragen können, die ihn bedroht haben mit Schlägen, mit Fäusten, mit Fußtritten, ihn zwingen wollen, wieder dieses verdammte Kreuz aufzunehmen und weiterzugehen. Aber Jesus konnte nicht. Jesus konnte nicht. Und das ist die gute Nachricht. Er hat es auch gar nicht versucht. Und jeder konnte sehen, wie kraftlos er da lag. Jeder konnte es sehen. Wie gehen wir heute manchmal mit den Dingen um? Wie gehen wir da unseren Weg häufig? Ich stelle fest, wenn wir nicht mehr weiter können, dann sind wir noch lange nicht am Ende. Wir rappeln uns wieder auf gegen jeden Druck, den wir erleben. Wir müssen ja erfolgreich sein. Ich sage mal etwas, klingt auch heretisch. Unsere Art zu glauben und unser Glaube, so wie wir es streckenweise gelernt haben, lässt gar nichts anderes zu. So haben wir es jedenfalls gelesen, weil wir erfolgreiche Gläubige sind und sein sollten. Und so versuchen wir, bitte versteht mich hier nicht falsch, natürlich müssen wir lernen im Glauben, aber wir versuchen in einer gewissen Weise, teilweise fast perfid, unseren Glauben zu perfektionieren und die 5, 6 oder 8 Punkte zu finden, die endlich das gewünschte Ergebnis garantieren. Das Spezialrezept von den Spezialisten, die es wissen, wie es geht. Und wenn es nicht funktioniert, dann probieren wir eben das Nächste. Wir müssen heute erfolgreich sein, um uns als Christen zu beweisen. Das ist doch verrückt, oder? Wir müssen die richtigen Ergebnisse vorweisen, um als geistlich anerkannt zu werden. Was läuft hier eigentlich? Es klingt alles so gut. Aber ich frage wirklich, wo bringt uns das hin? Ich weiß, dass ich möglicherweise dadurch meine eigene Gemeinde polarisiere, ja? Aber ich bin überzeugt, dass es richtig ist, unabhängig von den Konsequenzen. Deswegen sage ich das. Schaut mal, Petrus und die Jünger alle, die wollten Jesus sein Leiden ersparen. Sie wollten keinesfalls, dass er ans Kreuz geht. Diese Erfahrung sollt ihr nicht machen. Dies widerfahre dir ja nicht, sagen sie. Und Jesus dreht sich um und sagt, tja, nicht nur ich, sondern ihr werdet genau dieselbe Erfahrung machen, wenn ihr wirklich meine Jünger seid und mir nachfolgen wollt. Und die Jünger waren entsetzt über dieses Angebot. Sie waren entsetzt, denn das Kreuz war entsetzlich. Ein Kreuz zu tragen, sie wussten genau, was das bedeutet. Das Kreuz war das Mittel, den Menschen an sein Ende zu bringen. Und sie haben das plastisch gesehen. Das war die Art, die sie öfter erlebt haben als Zuschauer. Und sie wussten genau, das Kreuz zu tragen ging über das hinaus, was ein Mensch konnte. Jesus nahm sein Kreuz. Aber erstaunlich, er trug es nicht lange. Warum? Weil er zu schwach dafür war. Weil er zu schwach dafür war. Jesus war am Ende seiner Kraft angekommen. Und so ist es bei jedem. Du kannst nicht unendlich auflegen. Und das Kreuz ist dazu da, das sichtbar zu machen. Jesus war am Ende seiner Kraft angekommen. Und dieses Kreuz wurde dann einem anderen Mann aufgelegt. Stimmt? Fast eine Randfigur. Der es ihm abnahm und der es für ihn trug. Und das ist eine wichtige Begebenheit, wenn wir das Kreuz verstehen wollen und was es an uns tut. Jesus weiß ganz genau, wie schwer ein Kreuz ist und dass das nicht geht, dass man das einfach so trägt. Und trotzdem sagt er zu seinen Jüngern, nehmt euer Kreuz auf, weil er etwas hervorbringen möchte. Du, Gott weiß ganz genau, dass du das in der Form, wie du das vielleicht versucht hast, nicht einfach so tragen kannst. Er weiß ganz genau, wie schwach du bist. Und wie weit es mit deiner eigenen Kraft und Stärke her ist und wenn du 10-mal proklamierst. Denn die Kraft, die du suchst, die wird erst dann freigesetzt, wenn du an dem Punkt gewesen bist und sagst, ich bin am Ende, ich kann nicht mehr. Wenn du diesen Schritt übergehen willst oder versuchst ihn zu übergehen oder weil es dich nicht gelehrt wurde, dann wirst du theoretisch innerlich wissen, aus meiner eigenen Kraft kann ich nichts tun und du kannst sogar die Schriftstellen benennen. Aber solange die Wirksamkeit des Kreuzes ihr Werk noch nicht getan hat, schleppst du immer noch das Kreuz in dieser Form. Schau mal, Jesus kennt doch ganz genau den Mangel an Glauben in Ist es so schlimm? Ist es so schlimm, die Wahrheit zu bekennen, Glauben und gib mir mehr Glauben und gib mir dies und gib mir jenes, was vorhin auch schon gesagt wurde. Aber es beginnt damit, hilf meinem Unglauben. Wisst ihr, was das zeigt? Das zeigt Glauben. Da ist Glauben von jemand da, der sich an Jesus wendet, weil er von ihm alles erwartet, obwohl sein Glaube nicht diese Höhen erklommen hat, die man sich vielleicht wünscht. Ist es wirklich eine Schande oder ein Zeichen von Ungeistlichkeit, das man besser verstecken sollte, weil man doch herausgefordert ist, erfolgreich zu sein und weil man dann vielleicht nicht mehr als erfolgreich gilt? Ist es nicht vielmehr ehrlich und aufrichtig und entspricht es nicht dem, was Gottes Wort über die sagt, die der Herr erwählt hat? Zum Beispiel 1. Korinther 1, ich glaube Vers 30. Das hat er erwählt, heißt es dort. Was vor der Welt schwach ist, töricht, die Zerbrochenen, was nichts ist, damit kein Fleisch sich rühme. Ich meine, es ist natürlich klar, die Jünger oder wir würden als gute Jünger lieber das Kreuz allein tragen und zeigen, dass wir tun können, was der Herr von uns verlangt. Wir möchten schon Glaubenshelden sein, die erfolgreich alles verwirklichen, was es zu verwirklichen gibt und was der Herr sagt. Aber, und das ist der Punkt, dasselbe Kreuz bringt uns zunächst einmal eben an den Punkt, wo wir zugeben müssen, und zugeben dürfen, ihr Lieben, zugeben dürfen. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht. Ich bin am Ende. Ich bin am Ende meiner Kraft. Ich bin das geknickte Rohr. Ich bin der nur noch schwach glimmende Docht. Boah, das ist höchst biblisch. Aber was passiert dann? Wird er dich abweisen? Nein, natürlich nicht. Ganz klar nicht. Er wird dich niemals abweisen, niemals. Er kanzelt nämlich niemanden ab, wenn wir ihm unsere Zwiespältigkeit bekennen, unsere Zerrissenheit, der Druck, unter dem wir leben, die Mühe, die wir haben und die Unfähigkeit, ganz und gar zu glauben, ihm das einzugestehen. Tut er doch nicht. Er wird niemals sagen, wie diese Eintreiber, jetzt reiß dich zusammen. Bisschen mehr Selbstdisziplin. Nimm dein Kreuz wieder auf. Du wirst es doch wohl können. Beiß die Zähne zusammen. Ihr Lieben, Evangelium ist, hier absolut ehrlich sein zu dürfen, sogar im Bekennen unserer Glaubensdefizite, unserer Ängste, unserer Scham, der Dinge, die wir nicht verwirklicht haben. Und das ist Glauben, denn ich bekenne diese Dinge im Glauben an demjenigen, der mit seiner Kraft am Ende war. Der mit seiner Kraft am Ende war, vor mir schon. Dem bekenne ich das. Und ich vertraue ihm, dass er mich nicht zur Schnecke macht, sondern dass er sagt, komm her. Das Kreuz ist wirksam. Wir dürfen ehrlich sein, ihr Lieben. Und wir können trotzdem überleben. Geistlich. Es geht vorwärts. Ich darf mich freuen an dem, wo ich jetzt bin. Und weil ich weiß, Gott ist in meinem Leben und er führt mich weiter und er bringt mich durch, er deckt mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde, aber er tröstet mich auch, wenn es durch Täler geht und durch Schwierigkeiten, die sich nicht einfach auflösen lassen, durch Gebet oder durch Glauben oder durch Proklamieren oder sonst irgendetwas. Der Herr ist trotzdem da, gerade dann, wenn ich hier so zu ihm komme und im Glauben diese Dinge einfach zugebe, ich kann nicht mehr oder was es auch immer ist, wird uns eine gewaltige Last abgenommen, sodass wir wieder frei gehen können. Wir freuen uns einfach an das, was Gott tut, selbst wenn die Dinge einmal nicht so rosig sind. Und einfach klar bekennen, Herr, das sind Dinge, die mir wirklich Mühe machen. Ich bin nicht dieser Glaubensheld. Schau mal, der Druck, erfolgreich sein zu müssen, auch davon hat er uns erlöst. Auch davon. Welch ein Erlöser, zu dem ich kommen kann. Absolut befreiend. Absolut befreiend. Der mich auf meine Füße stellt wieder, wenn ich am Boden liege, unfähig, dieses Kreuz zu heben. Und der mir selbst die Last abnimmt und sie für mich trägt. Bei Jesus war es Simon. Übrigens, Simon heißt Erhörung. Simon von Kyrene. Erhörung. Und bei uns ist es der Herr selbst. So können wir mit ihm gehen. Und so lässt sich's echt leben, ihr Lieben. Ich bin müde dieses geistlichen Drucks, der in so vielen Büchern zum Ausdruck kommt und der so oft unser Leben belastet und wir uns unter Ansprüche stellt, die in dieser Art nicht zu verwirklichen sind. Und wenn du hineinschaust und das einmal nachguckst, wie die Realität ausschaut, ist auch da etwas anders. Es gibt natürlich einzelne Menschen und einzelne Situationen, wo Gott Besonderes tut. Aber im Leben derselben Menschen sind andere Dinge, wo sie genauso kämpfen wie wir. Und wenn man umgekehrt schaut, sind Dinge bei dir, bei mir, bei uns, wo Gott Besonderes getan hat. Aber es sind auch viele Dinge, die erst auf die Erfüllung warten und harren. Die wir nicht mit Gewalt und mit irgendwelchen Dingen herbeizerren und auch nicht herbeibeten können. Aber in allem ist Gott mit uns. Und diese Spannung auszuhalten und zu erkennen, wo leben wir? Zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Zwischen schon jetzt und noch nicht, ist befreiend, wenn du es annehmen magst. Wenn du es annehmen magst. Auch wenn noch nicht alles sichtbar ist. Auch wenn die Dinge im Moment sind, wie sie sind. Bedenklich wird es, wenn ein permanenter Druck da ist, das erreichen zu müssen, der dir gleichzeitig die Freude raubt und du nicht mehr siehst, was Gott alles Gutes getan hat. Und du dadurch zu einem nörgelnden, mürrischen Christen wirst, der vielleicht in Bitterkeit sich verstrickt, weil die Dinge noch nicht so sind, wie du sie gerne haben möchtest. Aber Gott mutet uns durchaus diese Zwischenzeit zu und erwartet von uns, dass wir in sein Wort hineinschauen, ob auch unser Verständnis seines Wortes an allen Dingen so richtig ist. Und ich weiß, dass diese Theologie keine momentan up-to-date Theologie ist. Aber ich weiß, dass es die biblische Wahrheit ist, die über die Jahrhunderte hinweg Christen freigesetzt hat. Durch das Kreuz. Durch das Kreuz. Durch das, was uns Jesus hier gezeigt hat. Und durch die Annahme, selbst an dem oder gerade an dem Punkt, wo das Kreuz seine Wirkungsweise entfaltet in unserem Leben. Ist das gut? Das ist gut. Das ist fantastisch, das ist gute Botschaft. Das Kreuz, Buße, Umkehr, das sind oftmals Dinge, die heute so als schwierig empfunden werden. Aber es ist der Befreiungsbefund und die Ebene, wo wir wirklich diese Befreiung auch erleben, wo wir hineinkommen, ganz praktisch. Und das gilt für jeden von uns, der willigen Herzens ist, der ehrlich und aufrichtig sein will und sein kann und sich diese Dinge nicht einfach ständig, der es einfach satt hat, immer nur unter Druck Christ zu sein. Es gibt etwas anderes. Es gibt eine große Freiheit in diesen Dingen. Und ich garantiere dir, wenn du in der Freude des Herrn bist, weil du dich wieder freuen kannst, findet Gott viel mehr Raum in dir, auch Dinge zu tun und hineinzulegen und dich weiterzuführen, weil du dich schon in seiner Erlösung bewegst und nicht erst darauf wartest, dass du erst erlöst werden müsstest, sondern bewegst dich jetzt schon in dem, obwohl sich noch nicht alles verwirklicht hat und du dankst deinem Gott, denn wer Gott dankt, der bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes schauen lassen, mehr und mehr. Amen. Und jetzt nehmen wir Abendmahl. Wir kommen an den Tisch des Herrn, zu dem alle eingeladen sind, die ihn brauchen. Die es noch nicht alleine packen. Könnt ihr mir nochmal helfen? Halleluja. Mensch, schaut euch doch die Jünger mal an, die am Tisch des Herrn waren. Die waren kein Deut besser oder anders wie wir. Kein Deut. Aber diese Truppe hat sich Jesus erwählt. Die haben die wirrsten Vorstellungen gehabt über das, was es bedeutet, Jesus zu folgen. Herr, sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen? Damit sich was Anständiges verwirklicht? Oder ich nimm sein Schwert und will die Feinde niedermachen. Jesus sagt, hey, lass das Schwert stecken. Stolz. Einer wollte besser sein wie der andere. Die haben sich selbst ständig in eine Konkurrenzsituation begeben. Und das hat es ihnen nicht leichter gemacht. Aber am Ende ist der Herr doch mit allen fertig geworden. Aber es ging zu Ende. Er ging hinaus, dieser Petrus, und weinte bitterlich. Hätte er nicht gedacht, dass es so am Boden liegen könnte. Ja, dass seine ganze Unfähigkeit mit der Passion und der Kreuzigung Jesu auch schon so sichtbar würde. Aber wurde es. Und trotzdem war er geliebt. Und das ist die Frage der Wiederherstellung, die der Herr denjenigen dann einfach stellt, die auch hier an ihr Ende gekommen sind. Liebst du mich, Petrus, sagt der Herr. Natürlich liebst du den Herrn. Du liebst den Herrn. Ich hoffe, dass wir viel Befreiung erleben. Und Druck. Jesus ist unter diesem Druck so zerbrochen, dass sein Körper nicht mehr derselbe war. Sein Blut ist geflossen, ausgepresst, damit wir leben können. Das lässt uns leben. Und damit identifizieren wir uns. Mit dem, was er für uns gelitten hat am Kreuz. Dass er an sein Ende kam und wir darin auch. Und das müssen wir nicht verheimlichen. Sondern wir dürfen auch voreinander zugeben, wenn wir in so Phasen sind. Ich bin schwach. Natürlich kann man gleich mit der Schriftstelle kommen. Aber der Gläubige spreche, ich bin stark. Und wir übergehen diese Dinge. Es heißt auch, wir weinen mit den Weinenden. Aber es gibt doch kein Weinen mehr. Doch, wenn es kein Weinen mehr gibt, dann gehören wir nicht zu denen, denen Gott einmal alle Tränen abwischen wird. Herr Jesus, wir danken dir für dein Blut und für dein Leib, Herr, dass du dich völlig hineingegeben hast, uns vorausgegangen bist auf diesem Weg des Kreuzes zur Erlösung, Herr. Wir danken dir für dieses Geheimnis, das in diesem Kreuz steckt, das sein Werk tut, wenn wir deine Jünger sind und dir nachfolgen, Herr. Jesus, wir danken dir, dass du uns Verständnis gibst für diese Dinge, damit wir nicht über das hinaus gehen, was du hast, sondern dass wir uns in dem bewegen, wie du es meinst. Danke dafür. Jesus, wir segnen dieses Brot und diesen Wein, empfangen aus deiner Hand. Es ist Nahrung für uns, es ist Stärkung für uns, es ist Kraft für uns. Es ist die ganze Hoffnung unseres Lebens, die du uns darreichst indem du dich selber gibst. Danke dafür. Danke, Jesus. Wir danken dir, dass wir ehrlich sein dürfen und aufrichtig. Herr, dass wir nicht mit Bekenntnissen laufen müssen, die wir so gar nicht sind. Und du weißt es sowieso. Danke dafür, Herr.